Ich glaube, es geht darum, eher eine neue Aufklärung zu beschreiben, eine technologisch anders definierte Aufklärung, ein anderes Menschenbild zu formulieren.
Was ist eigentlich der Kern des Menschlichen, der erhalten werden soll? Also was ist uns wichtig? Wie wollen wir leben in einer Gemeinschaft?
Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig.
Wenigstens eines weiß man über die jetzige Krise ganz bestimmt, dass sie nicht nur eine Krise der Medizin ist. In diesen Wochen steht alles auf dem Prüfstand und wird über viel debattiert, vom Wert demokratischer Grundrechte, bei den Ausverkauf von Infrastruktur an Konzerne bis zur Problematik einer Gesellschaft, in der menschliche Arbeit und menschliches Risiko sehr unterschiedlich viel wert sind. In dieser Folge von Hansa Rauschen geht es um all diese Dinge. Und zwar anhand eines Buches, das genau vor Corona geschrieben wurde und das wie ein ganzer, äußerst interessant ausgestatteter Werkzeugkasten auf die Probleme der Gegenwart passt. Die bei Hansa Berlin erschienene große Streitschrift heißt Power to the People – wie wir mit Technologie die Demokratie neu erfinden. Geschrieben haben sie gemeinsam der Journalist und Publizist Georg Dietz und der Unternehmer und Experte für erneuerbare Energien Emanuel Heisenberg. Wie sind die Probleme der Gegenwart zu erklären? Warum kann man sich ihnen nur annähern, wenn man genau darüber nachdenkt, wie und von wem Technologie verwendet wird? Wie kann und muss sich dadurch die Demokratie verändern? Im Gespräch mit ihrer Lektorin Nina Musur haben Georg Dietz, der gleich als erster von beiden spricht, und Emanuel Heisenberg darauf nicht nur fundierte, sondern vor allem geradezu gnadenlos optimistische Antworten. Und ich glaube, genau jetzt können wir solche konstruktiven Ansätze sehr dringend brauchen. Viel Spaß mit Hansa Rauschen.
Lieber Georg, lieber Emanuel, ich freue mich, dass wir hier heute zusammensitzen. Ihr habt gemeinsam ein Buch geschrieben, das Power to the People, wie wir mit Technologie die Demokratie neu erfinden, heißt. Das heißt, hinter dem Titel steckt einerseits eine klare Aufforderung und andererseits auch eine sehr idealistische Haltung, und zwar der Glaube daran, dass das Gute schon möglich ist, dass die Demokratie eben mit Technologie neu erfunden werden kann. Woher kommt dieser Optimismus?
Na, ist schon, wie du sagst, erstmal die grundsätzliche Frage, wie der Mensch ist oder wie wir den Menschen sehen und wie Gesellschaft funktioniert, wie Demokratie funktionieren kann. Und dann erst die Frage nach der Technologie. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu vielen anderen Büchern, die die Technologie aus sich heraus verstehen wollen, was auch möglich und sinnvoll ist, aber eben Limitationen hat, wenn man sie für den Menschen oder vom Menschen her denken will. Und das war immer unsere Grundfrage eigentlich, dass wir uns überlegt haben, wie die Probleme der Gegenwart zu erklären sind. Und die entstehen eben in vielen aus einem falsch verstandenen, entweder Technik-Glaube oder einer falsch verstandenen Technik-Skepsis. Aber vor allem entstehen sie aus einem Umfeld, wo unklar geworden ist, was der Mensch ist. So, oder wo der Mensch mit so einem Pessimismus Verdacht gesehen wird. Das ganze Menschenbild des derzeit im Kapitalismus ist eines, was auf Egoismus setzt oder was den Menschen als egoistisches Wesen sieht. Und wenn man den Menschen eben anders definiert, altruistisch, teilend, vernetzt, verbunden, dann kommt man auch zu einem anderen Blick auf Technologie wiederum, die wiederum inhärent auch eigentlich diesen Blick fördert, dass es eine Vernetzung gibt zwischen Menschen, eine Verbindung, die was Gemeinsames, Größeres schafft. Und das ist eigentlich der Optimismus, glaube ich, von dem du sprichst, dass das möglich ist.
An einer Stelle im Buch heißt es, wir leben als Weltgemeinschaft in einem Zeitalter der Angst und des Zorns. Die Technologie, das Internet, Social Media befördern diese Angst. Einerseits durch die Tatsache, dass jede Information jederzeit verfügbar ist, dass wir durch die großen Konzerne, Facebook und so weiter, alle inzwischen große Angst haben vor Massenüberwachung, Manipulation. Und ihr sagt eigentlich, dass es vor allem darum geht, dass wir diese Technologie, die ja nun mal da ist, diese Tatsache können wir nicht leugnen, die wird auch nicht verschwinden, dass wir daraus was Gutes entstehen lassen müssen. Was wäre ein möglicher Weg dahin? Also was wäre der Anfang sozusagen? Was wäre der erste Schritt?
Also zunächst ist es, glaube ich, sehr überraschend für die für Menschen in unserem Umfeld, wenn wir sagen, wir schreiben ein Buch über Technologie, dass das optimistisch ist und sagt, dass Technologie wirklich im Kern der Zukunft der Demokratie ist. Das ist, glaube ich, die erste Überraschung. Und ich hoffe, uns ist es auch gelungen, diesen bei Georg und mir sehr weit verbreiteten Optimismus auch in das Buch zu tragen. Gleichzeitig, wenn man dann die Bücher und die Artikel liest und sieht, wie viele Negativbeispiele in den Medien hoch und runter diskutiert werden, warum gerade unsere Demokratie den Bach runtergeht, ist es eben gar nicht so einfach, auch optimistische Beispiele zu finden, wann Technologie Demokratie verändert hat. Wir sehen, dass gerade in Deutschland eben die Demokratie, das Reden über Demokratie in so einem Verteidigungskampf der repräsentativen Demokratie gefangen ist. Also es wird immer so bei uns so entgegnet, ihr schreibt ein Buch, was irgendwie auch ein bisschen kritisch über repräsentative Demokratie ist. Das ist ja eigentlich total unverantwortlich, jetzt überhaupt nochmal die repräsentative Demokratie zu kritisieren, weil die ist doch sowieso schon am Abkratzen durch Technologie. Wie könnt ihr das überhaupt machen? Und wenn man dann entgegnet, naja, wir müssen halt einfach dieses demokratische System massiv verändern, um es irgendwie auch zeitgemäß und zukunftsfähig zu machen, dann ist da erstmal eine Riesenskepsis gegenüber unserem Ansatz zu hören.
Und das ist auch der Modus, in dem wir das Buch geschrieben haben erstmal. Das ist eine Frage nach einer gewissen konstruktiven Haltung der Technologie gegenüber da ist. Und dann kommt erstmal sehr viel Skepsis auch bei uns. So, also es war jetzt eine relativ skeptische Antwort auf eine eigentlich konstruktive Frage, ohne Manöverkritik. Aber die Frage ist ja relevant, wie repräsentative Demokratie sich verändern muss und kann. Die Frage ist, wo ist der Anfang für das Konstruktive? Und da gibt es eben eigentlich schon eine zentrale Geschichte zum Beispiel, die uns immer wieder als Inspiration oder als Beispiel dient, ist die Deutung der Smart City, die Geschichte, die Überlegung, wie kann Stadt digital verändert oder beschleunigt werden. Und da gibt es eben zwei Modelle, relativ klar. Da gibt es das Modell, was Google oder Alphabet vorschlägt, eben Google rollt alles aus, schafft Stadtviertel in Toronto, ist das Beispiel gewesen, war ein Vorschlag, der jetzt sehr umstritten ist, weil die Stadt aufgewacht ist und verstanden hat, dass wenn Google irgendwo hinkommt und die Disruption bestehender urbaner Verhältnisse vorschlägt mit dem Ziel schon, eine nachhaltige Stadt, eine kluge Stadt, eine schnelle Stadt, also eine transparentere Stadt zu schaffen, dann hat es trotzdem ein Problem, dass es ein Konzern ist, der das unternimmt. Und das ist komischerweise, wie das ganze Internet, wie deine ganzen Konstruktionen sind jetzt irgendwie irre lang übersehen worden. Dass es eine 180-Grad-Schieflage gibt, dass es bestimmte Akteure gibt, die alles abziehen, gewinnen speziell. Und unser Ansatz oder der Ansatz, den uns der uns eben viel konstruktiver und interessanter erscheint, ist derjenige, der zum Beispiel in Barcelona unternommen wurde von Francesca Bria dort, wo die Stadt gesagt hat, uns Bürgern gehören die Daten, die hier produziert werden, alle Informationen, was täglich Wasserverbrauch ist, wo die Leute den Bus benutzen, welcher Verkehrsfluss ist, was die Luftqualität ist. Das sind alles relevante Daten, die die Stadt nutzen kann, um entweder ihre Services besser zu gestalten, die Bürgerbeziehungen besser zu gestalten, aber auch um konstruktive Wirtschaftspolitik zum Beispiel zu machen. Also wo man auch sagen kann, man kann kleinere und mittlere Unternehmen im IT, im Technologiesektor insofern unterstützen, dass die ja Daten brauchen, um zu arbeiten. Das ist wie im Grunde langweilige Metapher mit dem Öl. Es ist eher wie eine Mühle Wasser braucht, würde ich sagen. Also ohne Daten kann man einfach nicht Algorithmen oder AI entwickeln, weil du brauchst du Test, brauchst du das Material, mit dem man arbeiten kann. Und so kann man zum Beispiel sehen, dass wenn man die Digitalisierung oder die Technologie so denkt, dass man nicht davon ausgeht, dass alles gegeben ist und mit einem gewissen Fatalismus sich der Technologie ergibt, sondern sagt, Moment mal, wir wollen doch eigentlich eine andere Gesellschaft. Wie genau kommen wir da dahin? Dann ist das ein Ansatzpunkt, um zu sagen, so und so muss die Technologie aussehen und so muss die Politik agieren und so muss ein Selbstverständnis und Selbstbewusstsein von Bürgern und bürgerlichen Institutionen sein. Und das ist was, was wir auch, glaube ich, festgestellt haben, ist, dass es ein extremes Maß an Kränkung und an Selbstentmachtung der Politik oder der öffentlichen Hand oder des Bürgers im Grunde gegeben hat. Und das ist was, was nicht zu trennen ist. Also das ist nur eine funktionierende, gleichgerechte, inklusive Technologie gibt, wenn die Gesellschaft oder die Bürger sagen, das wollen wir auch. Und das ist auch unser Recht, das zu fordern.
Ich glaube auch, dieser Aufbruch, der ist einfach auch sehr stark für mich, der jetzt sehr stark auch in diesem Frage des Klimawandels und was kann man auf lokaler Ebene tun, sehr stark spürbar, dass aus der Zivilgesellschaft, das von Unternehmen, das von Technologen, jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren so eine Welle an ja, begeisternder Anbieten von Lösungswegen einem geradezu entgegenschwappt. Und jeder will gerade bei diesem Klimawandelthema irgendwie helfen und stellt irgendwie gedankliche oder materielle Ressourcen zur Verfügung. Und ich bin sicher, dass diese Themen, und das zeigen ja auch viele Beispiele, das Gleiche wäre bei Gentrifizierung oder anderen Themen, wenn eben eine Form von Lösungsfrage und einem Raum bereitgestellt würde, in der eben auch Technologen Lösungen anbieten können, können wir eben sehr, sehr viele Lösungen finden, die dann wieder Demokratie stärkt sind auf lokaler Ebene. Und ich glaube, in diesen Raum müssen wir schreiten. Und was Georg angesprochen haben, wird dieser Raum natürlich jetzt sehr stark von Konzernen mit Geschäftsmodellen dominiert, die eben im Überwachungskapitalismus aus diesen Geschäftsmodellen sicher Profite schlagen, die derzeit intransparent sind und die, glaube ich, uns als Gemeinschaft nicht weiterbringen. Deswegen müssen erstmal die Fragen richtig gestellt werden und dann wird aus der Zivilgesellschaft eben sehr, sehr viele Lösungen kommen.
Wir sind ja jetzt schon sehr, sehr tief drin im Thema. Ich wollte nochmal an den Anfang zurückkommen und zu der Tatsache, dass ihr beide aus sehr unterschiedlichen Bereichen kommt. Georg, du bist Journalist. Emanuel, du bist sozusagen Experte für erneuerbare Energien. Wie seid ihr zusammengekommen und was hat den Ausschlag gegeben, dieses Buch zu schreiben?
Ich glaube, es ist erstmal persönliche Sympathie gewesen für und das Erkennen, dass wir beide im Grunde etwas von außen auf unser Metier zumindest schauen oder so eine gewisse Außenseiterposition haben. Und ein gewisses Maß an Schmerzerfahrung hatten in bestimmten Bereichen einerseits und andererseits eben eine ziemlich große Unverdrossenheit mit diesen frustrierenden Erfahrungen in unseren jeweiligen Milieus umzugehen. Also das ist, glaube ich, so was die Kraft eigentlich dieses Projektes ist. Was du Optimismus nennst, dass wir aus einer Art von Lust, also Entdeckerlust im Grunde, losgegangen sind und uns in einem Thema schlau gemacht haben, was uns beiden, wo wir beide uns eigentlich nicht im Kern auskennen. Und das war eine große Lernerfahrung, dieses Buch, und ein großes Maß an Ringen und Dialog, aber das ist hoffentlich auch dann die Energie, die in dem Buch steckt, also im übertragenen Sinne auch die Energie, die man politisch hoffentlich nutzen kann, weil eben das schon eine große Sammlung ist von verschiedenen Gedanken, aus ganz verschiedenen Feldern, aus ökonomischer Sicht, wie kann man Ökonomie, Wirtschaft anders denken, wie kann man Staat anders denken, wie kann man Parlamentarismus anders denken. Und das ist, glaube ich, so das, wo es sich dann trifft, unser Interesse, mein eher journalistisch-politisches, zeitdiagnostisches, obwohl Emanuel ja auch studierter Historiker ist. Also verbindet uns dann auch das, der historische Blick auf die, der Blick des Historikers auf die, auf die nahe Zukunft.
Ich finde eben auch spannend, dass Georg eben immer ein Grenzgänger ist, der sich auch nicht vereinnahmen lässt und da auch die bestehenden Verhältnisse bis zur Schmerzgrenze zum einen analysiert und kritisiert, aber auch eben gnadenlos konstruktiv und optimistisch in die Zukunft schaut. Und für mich war das eine wahnsinnig angenehme Erfahrung, Bücher, die ich sowieso lesen wollte oder die mich interessieren, wie so eine Art Lesekreis wöchentlich mit Georg zu besprechen. Und wir beide das Buch so als Vehikel genommen, eben mal grundsätzlich zu verstehen, oder wir haben natürlich nur einen Bruchteil verstanden, was ist AI oder was ist Peer-to-Peer-Economy oder was gibt es für schlaue Bücher über neue lokale Strukturen. Das war auf jeden Fall ein Privileg, das machen zu dürfen.
Ja, was ich vor allem toll finde, und das haben wir jetzt schon am Anfang gesagt, ist eben diese konstruktive Herangehensweise. Nicht sagen so, oh Gott, es ist alles furchtbar und wir werden die ganze Zeit manipuliert und sind nicht Herr unserer selbst sozusagen, sondern zu sagen, das sind die Gegebenheiten, was genau können wir tun, damit daraus etwas Gutes entsteht für den Einzelnen und auch für die Gemeinschaft. In dem Buch sind sehr viele Beispiele drin, was wirklich interessant ist und von denen mir auch sehr viele im Kopf geblieben sind, mit denen ihr natürlich unterschiedliche Dinge illustriert. An einer Stelle geht es zum Beispiel um den Mann, der das Scrollen sozusagen mit erfunden oder entdeckt hat, der jetzt auf der anderen Seite steht und eigentlich sehr unglücklich darüber ist, dass er dazu beigetragen hat, dieses Scrollen zu erfinden, was ja so die primitivsten menschlichen Bedürfnisse sozusagen triggert, weil das Scrollen hat ja nie ein Ende und man denkt immer, irgendwann würde aber doch noch was Tolles kommen, was man auf keinen Fall verpassen darf. Oder auch allein das Nachrichtengeräusch, was einen süchtig macht, fast so ein bisschen wie den Pavlovschen Hund, wie der Reflex vom Pavlovschen Hund. Aber es geht bei all diesen Beispielen meistens darum, dass die genannt werden, aber dass ihr sagt, das sind mögliche Auswirkungen, negative Auswirkungen von Technologie. Es geht aber darum, dass wir eine Technologie designen, die dem Menschen dient und nicht umgekehrt. Und da gibt es auch das Laurie-Experiment, heißt es, glaube ich, was mir auch sehr stark im Gedächtnis geblieben ist, wo es um selbstfahrende Autos geht, die natürlich vorprogrammiert sind und die, wenn ein Kind über die Straße läuft, da gibt es ja die Möglichkeit, entweder das Kind zu überfahren oder auszuweichen auf die Gegenfahrbahn, wo man dann möglicherweise in ein LKW hineinfährt oder in ein anderes Auto und damit im Grunde genommen mehr Menschen umbringt als nur das Kind. Und das selbstfahrende Auto entscheidet sich, das Kind umzubringen, und der Mensch würde sich aber immer entscheiden, um das Kind herumzufahren. Und das ist ja, wie wir gesagt haben, der erste Schritt, einfach zu sagen, wir wollen nicht, dass die Technologie uns und unsere Individualität beschneidet. Wir wollen Technologie designen, die uns dient, die wir in der Hand haben. Wie könnte das denn konkret aussehen? Also was könnte man sich vielleicht nur als Beispiel darunter vorstellen?
Ja, das ist auch nicht abzukoppeln von der realen Produktionsbedingung. Von den realen Produktionsbedingungen, da sind wir, glaube ich, materialistisch genug in unserer Schulung. Wenn ein Beispiel zum Beispiel ist, dass bestimmte Algorithmen oder Anwendungen rassistische Muster aufnehmen und verstärken zum Teil. Das sind einige der Beispiele aus den USA speziell, wo es darum geht, zu beschreiben, wie angeblich eben relativ neutrale Algorithmen relativ schnell verstehen, wie Armut und anscheinend Armut und Verbrechenshäufigkeit zusammenhängen und daraus Schlüsse ziehen, was Polizeipräsenz oder Kreditwürdigkeit oder solcherlei Dinge betrifft, dann hat das eben die gegenteilige Wirkung eigentlich, die angeblich neutrale Technologie haben kann. Wie kommt man auf das Bewusstsein, dass da was schiefläuft? Ich glaube tatsächlich, indem man erstmal dort anfängt, wo diese Dinge hergestellt werden. Dass man darauf achtet, dass es Diversität gibt in diesen Unternehmen, dass Minderheiten präsent sind, dass es genug Frauen gibt, die dort arbeiten, dass es letztlich ein menschliches Umfeld ist. Das ist ja schon nicht von der Hand zu weisen, dass eine Tatsache, dass die meisten Technologen weiße Männer sind, die dann ein Beispiel eines Zitat eines des früheren Leiters des MIT Media Labs, Joy Ito, die oft bestimmte psychologische Dispositionen haben. Er sagte, es sind lauter Menschen mit Asperger, die sich Technologien schaffen, die ihnen in ihrer Aspergerhaftigkeit helfen sollen, aber im Zuge dessen die ganze Welt in Asperger-Patienten verwandeln. Das bei aller Wertschätzung, also bei allem jetzt Respekt vor der Krankheit Asperger, aber es ist natürlich ein wahrer Kern dran. Die Produktionsbedingungen, die Sichtweisen, die Weltsicht der Menschen ist, die diese Technologie herstellen und dass man da eigentlich ansetzen kann, um was zu verändern. Das scheint mir der erste und wichtigste Schritt zu sein.
Ich glaube, was sehr spannend für uns oder für mich jetzt war, bei dem Buch auch nochmal genau drauf zu schauen, wo letztendlich Technologie unser Leben jetzt schon überlagert und bestimmt. Also es gibt dieses schöne Bild von Jamie Susskind, der sagt, dass eben jetzt schon, wenn, also du hast dieses Lorry-Problem genannt, aber jetzt, wenn ich einen Autopilot habe, dann früher stand da, dass das Auto nur 50 fahren kann, da ist so ein 50-km/h-Schild und der Autopilot, der hält sich dann einfach dran oder der parkt auch nicht falsch, weil der einfach so programmiert ist und im jetzigen Leben habe ich zumindest noch die Möglichkeit, 60 zu fahren. Und deswegen ist der Code viel mächtiger als Gesetz. Und solche Themen, die vielleicht auch in den nächsten Jahren noch viel stärker kommen werden, helfen uns aber auch zu definieren, und das müssen wir, und das müssen wir auch gerade hier, glaube ich, in Deutschland sehr stark jetzt noch viel intensiver gesellschaftlich, politisch diskutieren, was ist eigentlich der Kern des Menschlichen, der erhalten werden soll? Also was ist uns wichtig? Wie wollen wir leben in einer Gemeinschaft? Deswegen ist es irgendwie wichtig, diese Beispiele sich zu überlegen, wie künstliche Intelligenz, wie Helfer, digitale Helfer zum Beispiel, eben unsere Entscheidungen definieren, sei es jetzt manchmal vielleicht rassistisch, aber auch ganz, selbst wenn die jetzt nicht beeinflusst oder falsch programmiert sind, überlagert unsere Erfahrungs- und Handlungswelt eben immer stärker Technologie. Und da ist die Frage, wo wollen wir noch als Mensch gefragt werden, selber zu entscheiden?
Es gibt ja auch inzwischen sehr viele Beispiele für gelungenen Einsatz von Technologie. Georg, du hast es ja schon angesprochen mit Barcelona und ich weiß, dass ihr große Fans von Francesca Pria seid. Könntet ihr vielleicht mal erzählen, was genau in Barcelona stattfindet oder was da versucht wird?
Ja, das ist im Grunde der Versuch, die ganze Stadt digital neu zu denken. Es fängt an von der Frage, wie Infrastruktur gestaltet wird. Das heißt, wie effizient Müllabfuhr ist, wie effizient Parkplätze strukturiert sind, wie bestimmte urbane Zonen geschaffen werden, wo dann wiederum sehr analog Verkehrsfreiheit besteht. Also es ist da auch ein gutes Beispiel dafür, dass Technologie im Grunde ja nicht nur das ist, was wir mit Computern verbinden, sondern Technologie ist jeder Eingriff in die letztlich Funktionsweise einer Gesellschaft. Das kann ein Stuhl ist Technologie, eine Straße ist Technologie und ein Computer ist auch Technologie. Das heißt, da wird sehr umfassend und ganzheitlich über Technologie nachgedacht. Weitergehend, und das ist eben Schicht für Schicht, weitergehend über die Infrastruktur hinaus ist dann die Frage eben, was ist ein Bürger? So, da gibt es die Frage, warum ist, und das geht zum Punkt, den Emanuel gesagt hat, warum muss man alle 4 Jahre wählen? Oder was ist jetzt diese große Kluft zwischen der Behörde und dem Bürger? Warum ist es nicht möglich, das umzusetzen, was technologisch möglich ist? Nämlich, dass man relativ kontinuierlich und transparent Entscheidungen, nicht nur Entscheidungen fällt, sondern auch Vorschläge an die Stadtverwaltung bringt, dass ein viel transparenterer, schnellerer, durchlässiger Prozess ist der Entscheidungsfindung, bis hin zu Budgetentscheidungen, dass da ohne Abstimmung, ohne politische Abstimmung, sondern über letztlich für kleinteiligere Prozesse der Abstimmung bestimmte Budgetentscheidungen getroffen werden, wo soll Geld hinfließen und wo soll Geld nicht hinfließen. Und das Beispiel ist eben da, finde ich schon sehr gut, dass es gar nicht so darum geht, zu sagen, repräsentative Demokratie ist gut oder schlecht, sondern dass es sehr klar ist, dass Technologie es möglich macht, diese Schaukämpfe, diese falsche Symbolik, diesen Stillstand der repräsentativen Demokratie zu überwinden, der ja sinnfällig geworden ist in sowas wie Brexit, dass es so 49, 51 Entscheidungen gibt, die dann alles betreffen, die kompletter Unsinn sind, die nur destruktiv sind, während die Leute in viel präziseren Fragen viel größere Übereinstimmungen hätten. Und deswegen ist so ein Beispiel Barcelona ein Zeichen dafür, wie eben aus ganz alltäglichen Dingen grundsätzliche Fragen erwachsen, wie die Funktionsweise einer modernen Demokratie auf städtischem Level ist. Also dann geht es noch weiter, geht es um Energie, smarte Energie, Grids, Energienetze, Umweltschutz, was immer noch wichtig ist. Also es ist ein ganz Paket.
Vielleicht ein Beispiel Barcelona, aber es gibt da einfach viele Städte, Großstädte, die da wirklich deutlich weiter sind als alle deutschen Großstädte. Die Frage ist ja, wenn ich jetzt sage, ich will meinetwegen so eine Stadt dekarbonisieren, dann ist die Frage, baue ich da irgendwie eine neue U-Bahn hin oder mache ich da irgendwelche Carsharing auf Elektrobasis oder Fahrradwege? Und dann wäre das Erste, okay, ich brauche eigentlich erstmal Daten, weil ich muss ja wissen, wer zieht wohin, wo sind es alte oder junge Leute, welche Verkehrsmittel benutzen die. Und da komme ich hin zu so ganz operativen Themen. Und da ist eben die Frage, bin ich dann angewiesen auf vielleicht irgendeinen amerikanischen Konzern, der diese Daten hat? Oder habe ich irgendwann selber Daten? Wem gehören die dann? Wer kann die dann, sagen wir in Anführungsstrichen, ausbeuten, diese Daten? Stelle ich die dann auch meinetwegen örtlichen Firmen zur Verfügung, dass die kleinen Firmen auch die Möglichkeit haben, bei Vergaben überhaupt mitzubieten, wo es auch auf Daten ankommt. Und dass eben so eine Stadt wirklich langfristig ihre Fragen stellt, eben wie soll diese Stadt in 10 oder 20 Jahren ohne fossile Energie auskommen, wie kann die Verkehr gut laufen, wie können da irgendwelche Mietpreisexplosionen vermieden werden. Da hat Barcelona eben auf Basis von der Francesca Bria als CTO, auf Basis von Daten einfach sehr weitreichende Prozesse eingeleitet. Ob die am Ende erfolgreich sind, und jetzt oft wird ja dagegen argumentiert zu sagen, naja, die waren jetzt nicht überall erfolgreich, deswegen ist es kein guter Weg, das so wie Barcelona zu machen. Das halte ich für absurd. Also die Städte sollten eine viel dezidiertere Digitalstrategie sagen. Sie sollten sich überlegen, wie sie ihre eigenen Datenströme messen und zur Verfügung stellen können, anonymisiert. Also da ist, glaube ich, sehr viel Richtiges eingeleitet worden in Barcelona.
Ja, aber was du sagst, ist ja auch ein bisschen so, das nochmal zum Punkt, also es ist sehr wichtig, ist, relativ viele konkrete Beispiele zu haben, aber es ist auch wichtig, ist zu verstehen, was eigentlich die Arbeitsweisen und Wirkweisen sind, die Technologie entweder hervorgebracht hat oder ermöglicht haben. Und da ist eben das schlimme Wort Silicon Valley, wo alle gleich denken, oh Gott, schon nochmal interessant hinzuschauen, wie bestimmte Arbeitsstrukturen zumindest im experimentellen Stadium sind in Tech-Unternehmen oder in Tech-Strukturen. Und experimentell ist schon eines der Worte. Also so, du sagst, langfristig muss eine Stadt planen. Man könnte auch sagen, man kann gar nicht langfristig planen, sondern muss im Grunde die Strukturen schaffen, experimentell, in kleinen Teams, strukturelle Veränderungen auf Sichtweise weiter zu entwickeln und gleichzeitig eine Art von Richtung zu ahnen. Und das ist, glaube ich, das, was eine fundamentale Veränderung von Stadt ist, weil Stadt oder von Politik ist. Politik redet von Versprechungen oder redet von Mitteldistanz, hat eine sehr große Ungefährheit. Und die Bürokratie ist so organisiert, dass es diesen Zustand stabil hält und hat eine eigene Rationalität. Und wenn man da rangehen würde und sagt, man bricht das auf, man versucht dort eben kommunikativ anders zu arbeiten, direkt dazu, also auch Scheitern zu ermöglichen, was in der Politik ja auch nicht geht. Also wenn man eine Art von Unternehmenskultur oder eine Art von experimenteller Kultur in einem behördlichen oder im städtischen Raum ermöglicht, dann wäre das auch schon eine technologische Revolution im Sinne von, dass das technologische Denken einer Lösungsorientiertheit, aber nicht eines Solutionismus, wie es Evgeny Morozov sagen würde, eingeführt. Also nicht, dass die Lösung ist, sondern das zusammen die Lösung finden, also der Co-Creation-Prozess, wie man sagen würde, dass man zusammen mit den Bürgern etwas unternimmt und dass man das dauernd mediiert, also dauernd kommuniziert, wie man mit den Bürgern gemeinsam anders arbeitet. Das ist, glaube ich, auch ein extrem wichtiger, also Co-Kreation, Experiment, Scheitern, kleine Teams, so, das sind für uns, wären das fundamentale Veränderungen für, wie Staat funktioniert.
Ihr habt in eurem Buch ja ein ganzes Kapitel, das darüber handelt, dass man bei all diesen Veränderungen vom Lokalen ausgehen muss, dass das Lokale sehr wichtig ist, um globale Veränderungen zu erzielen. Was genau meint ihr damit?
Ich spreche jetzt mal von mir, auch von dieser nationalen Politik mit diesen vierjährigen Wahlen, die dann ein Programm mitbringen, dass dann am Ende oft an ein oder zwei emotionalen Themen entschieden wird, die aber immer weniger letztendlich auch inhaltlich irgendwie unterlegt sind, weil die Politiker natürlich da auch stark in so einer Medienklemme sind. Und im Lokalen haben wir eben einfach die Hoffnung und haben auch selber die Erfahrung gemacht, dass Bürger eben sehr schnell erkennen können, auch was wirklich passiert. Und das ist einfach auch ein Raum, in dem Veränderung jetzt für den Einzelnen noch möglich ist und auch Mitsprache wirklich für den Einzelnen möglich ist. Da gibt es ja sehr, sehr viele technologische Mittel dann auch im Lokalen, die Mitsprache zu ermöglichen, sei es jetzt über Bürgerräte oder über digitale Hilfsmittel wie jetzt Liquid Democracy, wo man bei bestimmten Entscheidungen seine eigene Stimme an jemand Erfahrenes delegieren kann, wo aber trotzdem noch der Horizont der Entscheidung überschaubar sein kann. Vielleicht, wo es nur um wenige hundert oder tausend Leute geht, die dann eine bestimmte Infrastrukturmaßnahme meinetwegen entscheiden. Also deswegen sehen wir in dem Buch die Ebene der Veränderung entweder lokal oder dann auch global. Also die Nation, da sind wir einfach sehr, sehr pessimistisch. Georg, was sagst du dazu?
Die Frage ist ja auch irgendwie, was für konkrete Beispiele es gibt. Und da ist vielleicht der Klimawandel ein gutes Beispiel, den man sicher nicht individuell lösen kann und sicher nicht primär lokal, nur lokal lösen kann, sondern den man vor allem systemisch global lösen kann. Und trotzdem kann man sehr eindeutig bestimmte grundsätzliche Lebenspraktiken hinterfragen und glauben wir lokal beantworten. Also wo kommt unser Essen her? Wo fahren wir hin in Urlaub? Was ist die Fiktion einer letztlich global zugänglichen Welt, die zur Folge hat, dass die global zugängliche Welt zerstört wird? Und umgekehrt dann eben, was muss sich ändern an Arbeitswegen, an Arbeitsweisen, an Ernährungsweisen, dass das Kleinteilige letztlich das Stabilere und das Zukunftsfähigere ist. Und da gibt es auch wieder ein sehr plausibles und interessantes Konzept aus Paris zum Beispiel von der Kandidatin, glaube ich, noch dort. Das ist die Bürgermeisterin Hidalgo, ist glaube ich die Bürgermeisterin sogar, das ist die 15-Minuten-Stadt. So, also dass sie sagt, alles in der Stadt muss für jeden Bürger im Grunde 15 Minuten entfernt sein. Arbeit, Ernährung, Freunde, also Freunde kann man nicht steuern, aber also sagen wir Arbeit, also die wesentlichen Grundlagen. So, und das verändert natürlich bestimmte grundsätzliche Fragen, die heute in so destruktiver Weise diskutiert werden. Also man kann die Stadt auch nicht vom Land trennen wiederum. Lokal heißt dann auch lokal aufs Land zu schauen. Das heißt, wenn die Gelbwesten-Proteste in Frankreich sich daran aufhängen, dass es erhöhte Benzinpreise gibt, die nur notwendig sind, damit sie pendeln können, damit sie in irgendwelchen also vorgefertigten, angeblich notwendigen ökonomischen Arbeitsstrukturen ihr Leben führen können, dann kann man das ja erstmal hinterfragen, ob das so eine sinnvolle Lösung ist, wenn es so viele Probleme anscheinend gibt. Also dann ist vielleicht nicht damit getan, dass man den Benzinpreis hoch oder runter schiebt. Und es geht vielleicht auch nicht nur darum, ob der Planet zerstört wird, sondern es ist vielleicht grundsätzlich die Frage, ob es jetzt wirklich nötig ist, auch gerade unter digitalen Bedingungen, dass die Menschen 2 Stunden im Auto sitzen, um irgendwo hinzufahren, um irgendwas zu tun, was sie vielleicht auch anders digital lösen könnten. Oder umgekehrt, dass man eben auch versucht, aktiver das Land wieder zu sehen. Also aktiver und nicht nur irgendwie aus einer Berliner Sicht heraus in die Uckermark fährt oder so, sondern wirklich Industriepolitik des 21. Jahrhunderts für solche Gegenden macht. Bildungscluster schafft, Bildungserfahrungen schafft, eine Art Neudenken des Landes, des Landes als eine Art von wichtigen Erfahrungsraum, der von der Technologie auch nicht zu trennen ist. Also Natur und Technologie sind dann auch verbunden. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr, was über das Buch auch weit hinausgeht, ein sehr interessanter, reicher Raum, der grundsätzlich Fragen des Verhältnisses von Menschen zum Planeten eben stellt, aber eben sehr konkret stellt. Wo lebe ich und wie lebe ich dort und wie wohl fühle ich mich da, wo ich bin?
Vielleicht nochmal so ein konkretes Beispiel. Wenn wir jetzt über Wohnungsnot meinetwegen in Berlin sprechen, dann ist das halt sehr stark auch ein lokales Problem. Ich bearbeite das ja auch in meinem beruflichen Leben und da ist es einfach so, die Menschen wollen einfach innerhalb von 3 Kilometern sich weiter bewegen und wollen nicht weit wegziehen. Und wenn die dann verdrängt werden, weil meinetwegen irgendwelche Ultrawohlhabende da beliebig hohe Mieten bereit sind zu zahlen, dann muss eben lokal da neuer Wohnraum geschaffen werden und muss einfach lokal darauf reagiert werden. Da bringt es jetzt nichts, wenn Horst Seehofer da irgendwelche nationalen Programme da auflegt, sondern da ist eben wichtig, sozusagen den Impuls und die Lösung lokal zu erarbeiten.
Auch ein zentraler, ganz wichtiger Gedanke in eurem Buch ist die Erkenntnis, dass im digitalen Zeitalter Machtkommunikation und Markt anders funktionieren, aber dass unser demokratisches Denken und Handeln hinter den technologischen Möglichkeiten bleibt und vor allem die staatlichen Institutionen noch sehr stark an den alten Kommunikations- und Machtstrukturen festhalten. Wie kann es eigentlich sein, dass da die Veränderung oder die Erkenntnis so gar nicht richtig angekommen ist, dass man eben auf diese Veränderung reagieren muss und dass diese Veränderungen auch hilfreich sein könnten?
Ja, das ist natürlich die Millionen-Euro-Frage, warum das so ist. Ich glaube, es hat schon mit der Angst in dem System zu tun. Also dass die Frage, wie Markt und Wirtschaft strukturiert ist, ist ein Ergebnis der Industrialisierung, ein Kapitalismus, der auf Arbeitsteilung beruht, auf Öl und Kohle und auf Maschinen, auf einer gewissen maschinellen Mechanik. Das sind so die Parameter der Gesellschaft, in der wir leben. Ein Ergebnis ist eben, sind die Institutionen, die wir haben und die Firmen, die wir haben. Und die Firmen sind organisiert nach Gewinn und die Institutionen sind organisiert im Grunde auch nach Gewinn auf eine gewisse Weise, jedenfalls nicht auf Kooperation aus, sondern es ist eher ein adversorisches System und auf Repräsentation ist ein Ergebnis der arbeitsteiligen Gesellschaft. Wenn nun aber die Grundlagen der industriellen Gesellschaft sich komplett ändern, dass eben Anwesenheit immer möglich ist, weil man sich digital zuschalten kann, weil man immer informiert sein kann, weil wenn plötzlich vorkapitalistische Modelle wie das Modell der Commons, also der Allmende heißt es auf Deutsch, also der, des Gemeinschaftseigentums wieder attraktiv werden, weil sich bestimmte extraktive Modelle als super destruktiv gezeigt haben. Wenn eben die Frage dann der Legitimation eines demokratischen Systems sich stellt, das auf dieser Repräsentation baut, obwohl es die Grundlage nicht mehr gibt, dann entsteht ein Riesendruck im System. Und der ist zurzeit eben so, dass es ein Selbsterhaltungspakt ist zwischen, würde ich sagen, zwischen bestimmten Parteistrukturen, die auch alle Parteien im Grunde betreffen, die sich nicht wandeln wollen, nicht das die Bewegung an sich, die politische Bewegung an sich die Antwort auf alle Fragen ist. Aber ich finde schon, dass es bestimmte Momente zwischen Macron und Fridays for Future gibt, wo man sieht, dass es sehr viel dynamische Möglichkeiten gibt, andere Leute, andere Themen in die Politik zu holen, sehr viel spitzer zu argumentieren, sehr viel themenspezifischer. Man muss nicht über alles irgendwie gleicher Meinung sein, man muss nicht irgendwie immer CDU oder SPD drüber schreiben. Man kann im Klima eine bestimmte Haltung haben und dann kann man vielleicht in der Sozialpolitik eine andere Haltung haben. Also die Organisationsweise von Politik, die Organisationsweise aber auch von politischer Kommunikation, also die Medien, sind so aneinander gebunden, weil sie ökonomisch aneinander gebunden sind und weil sie alle in der Krise sind. Und das ist, was Emanuel meinte, plötzlich kommt wohlgemeinter Rat oder so, wir können es doch alles anders machen, und dann wird es so als ins Barbarische gekehrt fast. So, das ist bloß nicht, das ist eine größere Zerstörungsangst so plötzlich vor den eigentlich wohlgemeinten oder auch unvermeidlichen Veränderungen. Und das wird dann, je länger man es rauszögert, desto disruptiver werden dann wirklich die wie man mit dieser Angst umgeht, das ist schon auch ein Teil dieses Buches, dass man eben neue Worte braucht, im Grunde fürs Politische, neue Werte, Empathie oder Teilen oder Verzicht.
Vielleicht auch nochmal, weil es für mich auch so eine Erkenntnis in dem Buch war, Georg hat gesagt, so diese Industrialisierung, die eben natürlich so dieses fossile Zeitalter dann zu so einer Blüte auch dieser westlichen Gesellschaften getrieben hat, die hat auch natürlich den Bürger irgendwie zentral und standardisiert produziert. Der hat dann irgendwie einen Pass bekommen und dann bestimmte Bürgerrechte und Wahlrechte. Und es sind ja unglaubliche Errungenschaften auch des 20. Jahrhunderts, dass wir da eine sehr sichere Gesellschaft haben, wo jeder irgendwie wählen kann und so weiter. Aber gleichzeitig ist irgendwie jetzt ein großes Bedürfnis in der Gesellschaft, zum einen natürlich von diesem Staat, von der Verwaltung irgendwie menschlich behandelt zu werden und das vielleicht auch so mit den Mitteln unserer Zeit, das ist jetzt auf so einer ganz organisatorischen Ebene, dass der Staat sich da ein bisschen mehr auf den Bürger einlässt, aber auch eben auf so einer Teilhabeebene. Also den ist eben zu wenig, wenn es so schön heißt, so in so Diskussionen mit Freunden, wenn du was ändern willst, dann tret doch in die SPD ein oder kandidier doch für den Bundestag oder so. Das ist halt so ein bisschen wenig Optionsmöglichkeiten der Veränderung in der Gesellschaft, die über Technologie eben wirklich von bottom up funktioniert und wo eben jeder Einzelne auch irgendwie mitgestalten kann, und die Welt bedarf ja auch der individuellen Lösung. Und dieses Mechanistische des 20. Jahrhunderts, wo der Staat so Bürger druckt und Rechte druckt, ich glaube, das muss irgendwie zu Ende gehen.
Also was ich jetzt eigentlich so aus dem Gespräch vor allem herausziehen kann, ist, dass euer Buch nicht einfach nur eine Aufforderung ist, die neuen Technologien positiv zu sehen oder die technologischen Möglichkeiten zu sehen und zu nutzen und daraus etwas Neues entstehen zu lassen, eine neue Demokratie, sondern eigentlich ist es, und damit kommen wir zurück zum Titel, eigentlich ist es ein Aufruf zur Revolution. Eigentlich ist es ein Aufruf an jeden Einzelnen, sich zu politisieren, sich aktiv zu beteiligen am demokratischen Prozess, nicht einfach Dinge mit sich geschehen zu lassen, sich nicht den Technologien unterzuordnen, sondern die Dinge in die Hand zu nehmen. Ist das richtig?
Aufruf zur Revolution. kann man hinten drauf drucken gleich. Nein, ich glaube, die Revolution findet statt. So, und es geht eher darum, sie zu menschlich zu gestalten. Hm. Trotzdem ist es nicht falsch, was du sagst. Eine Revolution ist ein schwieriges Wort. Ich glaube, es geht darum, eher eine neue Aufklärung zu beschreiben, eine technologisch anders definierte Aufklärung, ein anderes Menschenbild zu formulieren. Das ist dann auch revolutionär. Das hat dann irgendwie Luther oder Kopernikus oder Da Vinci oder Newton auch getan. Das ist eher diese Art von Revolution. Ich habe jetzt eine relativ klare politische Vision auch, die da auch in dem Buch drinsteckt, wie Veränderung möglich sein wird. Eben inkrementell eher, nicht revolutionär, jedenfalls nicht klassisch revolutionär, sondern eher notwendig fast und nicht gewalttätig, also jedenfalls nicht klassisch gewalttätig. Und ich glaube, die Gewalt wird eben gerade anderswo ausgeübt. Deswegen sind die Metaphern falsch. Also die Gewalt wird vom Klimawandel ausgeübt und von den großen Industrieunternehmen. Das heißt, man könnte sagen, wenn man sich dagegen stemmt, ja, ein Akt des Widerstandes eher und nicht der Revolution. Insofern hat sich das, glaube ich, tatsächlich umgedreht. Ich glaube, die wahrhafte revolutionäre Kraft ist der Kapitalismus in seinem Fortschreiten einer zerstörerischen Logik. Und wir sind keine Technik-Skeptiker, das ist eben der Punkt, sondern wir versuchen im Grunde mit Technologie auch den Kapitalismus nicht zu überwinden, aber zu verändern, elementar zu verändern. Mhm. Und dann wirklich anders zu gestalten. Ob das revolutionär ist.
Aber wir sind auf jeden Fall noch optimistisch, dass die Demokratie eine tolle Möglichkeit ist und die hoffentlich zukünftige Möglichkeit, wie wir unsere Gesellschaft organisieren. Und ich bin auch optimistisch, dass der Kapitalismus weiter eine konstruktive Rolle spielen kann. Also ich bin grundsätzlich jetzt...
Emanuel ist ein Unternehmer. Ich glaube also schon noch an Gewinn.
Ich glaube, dass Märkte schon eine gute Art sind, Sachen anzugehen. Aber ich glaube, wir brauchen halt einen unternehmerischen Staat, der besser und anders reguliert und der versteht, wie Märkte gerade auf uns wirken. Aber kurzfristig bin ich jetzt nicht total pessimistisch, was den Kapitalismus angeht.
Ja, pessimistisch eh nicht, aber nur nochmal zu deinem Punkt, was mit dem, dass die Demokratie schon noch ein gutes Modell sei. Das ist, glaube ich, wenn ich das anmerken darf, ein bisschen auch aus Sicht des Historikers falsch, weil ich glaube, wir hatten noch nie Demokratie. So, ich glaube, der Punkt ist eher, dass es darum geht, die Demokratie zu schaffen, zu ermöglichen. So, und dass die Technologie dazu eine Möglichkeit bietet. Und das ist also ein Selbstverwirklichungsprozess der Demokratie, der durch Technologie vorangetrieben werden kann, weil die Beschränkungen der Demokratie historisch gesehen durch mangelnde Frauenwahlrecht, Sklaverei und gegenwärtig auch durch ökonomische Verhältnisse sind ja nicht zu leugnen. Und da dran weiterzuarbeiten, ist eigentlich eher unser Bestreben, so dass die Demokratie demokratischer zu machen und schneller und transparenter und gerechter und
um sie eigentlich zu stärken auch.
Absolut, ja. Gerade zu retten.
Ja.
Und auch diese Angst vor, sagen wir mal so, vor Gelbwesten-Protesten, die dann davor lähmt, irgendwie grundsätzlich auch über die Konstruktion der Parteien oder die Mitwirkmöglichkeit innerhalb der Partei nachzudenken. Ich glaube, das ist ein Hauptproblem unserer derzeitigen Demokratie. Und deswegen, ja, sagen wir an vielen Stellen des Buches, zeigen wir Wege, wie wir zu mehr Demokratie kommen und Teilhabe, und sei es über Technologie, aber sei es auch einfach über so eine Offenheit, diese High-Energy-Democracy zu schaffen. Also eine Demokratie, die nicht nur in Krisen eine Veränderung ermöglicht, die wir beispielsweise beim Klimawandel brauchen.
Ja, das ist ja schon was man merkt, eben noch mal zum Menschenbild zurückkommt. Das ist also High Energy Democracy ist eine Formulierung von dem von uns sehr geschätzten Denker Roberto Mangabeira Unger, die darauf beruht, dass man eigentlich den Menschen ermöglicht, Hitze zu erzeugen, Konflikte zu ertragen, Konflikte auszuüben. Eben auf der Grundlage dessen, dass man denkt, der Mensch ist dazu in der Lage, das zu tun. Und man muss nicht Angstbarrieren einbauen, man muss nicht irgendwie Vorsichtsmechanismen, Schranken einbauen, sondern man kann schon sagen, okay, streitet euch, vertragt euch. Und nicht im Sinne von Habermas, nicht im Sinne von einer diskursiven Demokratie, sondern erstmal im Sinne von einer Demokratie, die bestimmte Interessen auch in der Lage ist zu formulieren und dann aus diesem Streit, aus der Hitze heraus, was Gemeinsames zu schaffen. Und das ist, glaube ich, dieser Optimismus, der uns bei Unger gefallen hat und der auch das Buch hoffentlich antreibt, dass es möglich ist, den Menschen nicht besser zu machen, aber den Menschen besser zur Geltung kommen zu lassen in der Demokratie.
Lieber Georg, lieber Emanuel, vielen Dank für dieses sehr harmonische Gespräch. Ich hatte eigentlich auch gedacht, dass wir uns vielleicht streiten würden.
Komm.
Stimmt, das machen wir jetzt.
Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.